Herzlich willkommen bei unserer Sendung Baumenschen. Ich bin Peter Schöndorfer und präsentiere Ihnen beeindruckende Projekte und spannende Geschichten vom Bau. Dazu lade ich mir immer wieder interessante Gesprächspartner ein, die viel zu erzählen haben. Projektentwickler, Architekten, Ingenieure und Investoren, Menschen, die unsere Welt und unsere Umwelt verändern. Mein Gast ist heute Ingenieur Wolfgang Pacher, Geschäftsführer des Fidelsky Tunnelbau GmbH und Co. KG mit vollem Namen. Herr Pacher, in Österreich sind ja derzeit erstaunlich viele große Tunnelbauprojekte im Gang. Der Semmering, der Brenner, die Koalm, der Karawankentunnel, der soeben auf österreichischer Seite fertiggestellt wurde. Fast könnte man von einer Tunnel-Euphorie sprechen. Woher kommt denn diese Häufung?
Ich würde sagen, großer Teil ist Zufall. Also man vermutet zwar, wenn man sich das so anschaut, vielleicht einen großen Plan dahinter, aber letztendlich ist sehr viel davon Zufall, wenngleich diese großen Korridore natürlich geplant sind, teilweise schon über Jahrzehnte hinweg, und dann ist es einfach logisch, dass das irgendwann einmal umgesetzt werden muss. Aber durch den Umstand, dass diese Projekte ja auch sehr oft politischer Spielball sind, Genehmigungs- und Budgetierungsläufe hinter sich bringen müssen, ist es natürlich auch so, dass Verzögerungen stattfinden, selten Beschleunigungen, auch im Bau gibt es Verzögerungen, und dadurch kann durchaus passieren, dass sich eben diese für uns oft auch ungünstig kumulieren, weil doch die Ressource Mensch da ganz wichtig ist und wir ja nur beschränkten Zugriff darauf haben.
Jetzt ist Österreich in der Tunnelbautechnologie weltweit führend. Kein Wunder, könnte man sagen. Wir haben ja genügend Trainingsmöglichkeiten im eigenen Land. Diese New Austrian Tunneling Method ist weltweit ein Begriff. Worum geht es da genau?
Im Wesentlichen geht es darum, dass man mit der Natur baut. Es ist grundsätzlich gar nicht so schwierig. Man bricht den Hohlraum aus und versucht, das Gebirge dazu zu motivieren, dass es selbst mitträgt. Und das mit möglichst geringen Mitteln. Das geht im Wesentlichen so, dass man, nachdem man den Hohlraum hergestellt hat, den Ausbruchsrand versiegelt, sichert, verhindert, dass sich das Gebirge entfestigt, auch Bewegungen, definierte Bewegungen auch zulässt, um eben die Kräfte um den Hohlraum herum zu lenken und das Gebirge dazu eben mit animiert, dass es eben Teil der Lösung ist, also mittragt. Das ist im Wesentlichen, sagen wir mal, die neue österreichische Tunnelbauweise, die ja nicht mehr so neu ist in Wirklichkeit. Nicht.
Das Gebirge motivieren ist ein schönes Stichwort. Eine der modernsten Entwicklungen ist der, nach meinem Wissensstand, die Tunnelbohrmaschine, eine hunderte Meter lange Anlage, die an der Spitze diesen Hohlraum, von dem Sie gesprochen haben, ausbricht, gleichzeitig das Material abtransportiert und mit sogenannten Tübingen, also mit hochfesten Betonfertigteilen, diesen Tunnel verschalt, an der Abbruchkante, glaube ich, nannten Sie das. Kann so eine Maschine überall eingesetzt werden?
Nein, definitiv nicht. Es sind gewisse Verhältnisse, die notwendig sind, Rahmenbedingungen, die den Einsatz solcher Maschinen möglich und auch notwendig machen, möglicherweise. Also es ist so, dass allein die Anschaffungskosten von so einem Gerät so hoch sind, dass sich das im Projekt auch rechnen muss. Sie haben selber gesagt, 400 Meter lang, 300 Meter lang, Sie werden das schwer einsetzen bei einem Tunnel, der 200 Meter lang ist. Da brauchen Sie schon größere Baugruben. Also die Einsatzbereiche sind sowohl für den konventionellen Vortrieb als auch für den maschinellen Vortrieb beschränkt und auch definiert. Also grundsätzlich ist schon so, dass man entsprechendes Projekt braucht, um diese Tunnelbohrmaschinen auch einsetzen zu können. Auch innerstädtisch wird es sehr oft dann auch gemacht, weil man die Systeme leichter kontrollieren kann.
Und wahrscheinlich geht es auch um die Geologie und um die Art des Gesteins,
genau,
oder? Wenn wir da jetzt an den Semmering-Basistunnel denken, wie viele solche Tübinge verwendet man da?
Naja, das hängt auch wieder vom System ab. Also es gibt Maschinen, die komplett geschlossen sind. Hier wird ein kompletter Ring gemacht. Es gibt offene Maschinen, wo es einfach nur einen Soltübing gibt, auf dem dann der Nachlauf fährt. Also im Semmering selber haben wir für einen kompletten Ring, nennen wir es, 6 Steine. Und diese Steine haben eine in Längsrichtung eine Länge von zwei Metern. Das heißt, mit einem Hub, mit einem Ring macht man wieder zwei Meter Vortrieb oder der stellt dann zwei Meter Tunnelröhre fertig dar. Und wir haben in unserem Tübingenwerk in Neunkirchen, das wir selbst als Vitalski Tunnelbau auch betrieben haben, knapp 50.000 einzelne Steine, einzelne Tübinge hergestellt, wovon eben einer knapp 7 Tonnen hat. Also da ist durchaus was bewegt worden.
50.000. Naive Frage, wie bekommt man denn eine derart große Maschine in einen Berg, wenn wie beim Semmering-Basistunnel von der Mitte weggebohrt wird? Das heißt, die kann ja nur in Segmenten angeliefert und dann im Berg zusammengebaut. Das stelle ich mir alles sehr kompliziert vor.
Naja, es ist ja so, dass die Maschine vorher am Reißbrett entsteht und man das im Design der Maschine natürlich berücksichtigt, dass man das in Einzelteile, wie es im Werk dann auch vorher noch zusammengebaut wird, wieder zerlegt und dann dort an der Einsatzstelle dann wieder montiert. Und da gibt es dann halt entsprechende Rahmenbedingungen, die schon eben im Design berücksichtigt werden müssen. Es gibt da Vorbereitungen, die man vor Ort treffen muss. Man kann sogar sagen, allein die Vorbereitung für die Montage von so einer Maschine und die Montage ist schon eine eigene Baustelle.
Jetzt ist der Tunnelbau ja auch heute noch ein sagenumwobenes und natürlich auch gefährliches Geschäft. Was sind da aus Ihrer Sicht des Profis die größten Risiken?
Die Risikosphäre hat sich ein bisschen verlagert. Also wenn man denkt natürlich sofort daran, dass es bergmännische Gefahren gibt, dass das Gebirge die größte Gefahr darstellt. Es ist nach wie vor wohl auch so, dass wir hier in der Ungewissheit des umliegenden Gebirges schon noch ein großes Gefahrenpotenzial haben. Einerseits, aber andererseits durch das, dass der Tunnelbau über die Jahrzehnte ja immer stärker mechanisiert wurde, ist schon so, dass wir auch sehr viele quasi Verkehrsunfälle haben. Wir arbeiten mit den Maschinen, wir haben überfahren. Also es gibt neben dem Gebirge, neben dem Berg auch eben logistische Gefahren oder Gefahren, die aus der Logistik herrühren. Wir arbeiten 7 Tage, 24 Stunden. Die Mannschaften müssen laufend übergeben. In der Koordination können Fehler passieren, wenn sich einzelne Personen nicht an Spielregeln halten, kommt es zu gefährlichen Situationen. Also durch den Umstand, dass wir rund um die Uhr arbeiten, dass wir mit Maschinen arbeiten, dass wir mit Gebirge arbeiten, dass wir mit Menschen arbeiten und das nicht mit wenigen, ergibt sich ein ganzer Gefahrentopf. Man kann das oft gar nicht so richtig benennen. Man sieht dann nur dann, wenn dann dieses Gefahrenelement dann eintritt, auf was man dann vielleicht unterwegs wieder um eine Spur zu wenig Aufmerksamkeit gelegt hat. Also generell schwer zu sagen.
Woran würde man merken, dass man ein bergmännisches Risiko vor sich hat?
Indem, dass man zum Beispiel Risse in der Schale bekommt, indem, dass die sogenannte Ortsbrust, das ist der vorderste Teil des Tunnels, dort, wo man unmittelbar arbeitet, wo man die Ausbruchsarbeiten macht, wenn es dort zu unvorhergesehenen Bewegungen kommt. Teilweise auch beim Sprengvertrieb hat man sehr viele offene Flächen, dass es dort zu nachfallenden Bereichen aus den umliegenden Gebirge kommt. Das kündigt sich sehr oft an, kann aber fallweise auch plötzlich passieren.
Ist Wasser auch ein Thema? Oder weiß man das im
Wasser Vorfeld ist schon? Insgesamt schon ein Thema, aber eher, dass uns das die Arbeiten erschwert, selten dann, dass daraus große Gefahren herrühren.
Jetzt klingt es ja schon ausgesprochen anforderungsreich, durch unter einem Gebirge einen Tunnel zu graben. Für eine U-Bahn muss man ja aber jetzt noch Röhren unter einer in Betrieb befindlichen Stadt bauen. Unter Häusern, unter Straßen, unter Leitungen, die wahrscheinlich nicht alle auf irgendwelchen Plänen stehen. Wie funktioniert das?
Naja, man muss ein bisschen tiefer ins Waffenarsenal greifen. Vom Grundsatz her ist es fast das Gleiche. Also Tunnelbauen bleibt Tunnelbauen, egal ob wir im Wald und Wiesen bauen oder ob wir in der Stadt bauen. Aber man muss in der Stadt, im innerstädtischen Bauen natürlich wesentlich mehr Rahmenbedingungen berücksichtigen. Man muss versuchen, auf die vorbereitet zu sein und man kann diese Mechanismen, die man sonst beim Tunnelbauen gerne zulässt, nämlich dass sich das System ein bisschen bewegt, um eben auch diesen Gebirgstragring ausbilden zu können. Dieses Klavier kann man in der Form im innerstädtischen Bereich nicht bedienen. Da muss man schon wesentlich konservativer vorgehen. Man muss darf auch weniger Bewegungen zulassen, muss möglicherweise die Querschnitte kleiner machen, also das Gebirge in kleineren Abschnitten, in kürzeren Abschlagslängen nennt man das, dann auch lösen und vollweise natürlich dann auch auf den maschinellen Vortrieb, also nicht nur auf das Lösen mit Bagger oder möglicherweise sprengtechnisch, sondern mit einer Tunnelbohrmaschine dann auch zurückgreifen, was auch wieder nicht ganz gefahrenfrei ist, weil man ja dort auch abhängig ist, ob wirklich das anstehende Gebirge dem entspricht, wie es prognostiziert ist. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass man in der Stadt natürlich schon durch die Bebauung wesentlich besser Bescheid weiß, mit was man zu rechnen hat.
Weil wenn Sie da was falsch einschätzen, steht oben ein Haus schief, heißt das.
Ja? Naja, man hat ja sehr viele Beobachter und die Aktivität, die man untertägig macht, die wird irgendwo obertägig trotzdem spürbar sein, sei es in Form von Lärm, sei es in Form von leichten Bewegungen. Und es gibt dann auch durchaus immer wieder Menschen, die sehr sensibel darauf reagieren, sensibler, wie man es vielleicht auch meinen möchte. Und da, die muss man dann entsprechend berücksichtigen. Und denen muss man dann auch ein offenes Ohr schenken, so gut es auch geht. Weil letztendlich haben wir ja einen wirtschaftlichen Druck genauso. Und auch der Auftraggeber. Also man kann dann natürlich nicht das so weit verfolgen, dass in letzter Konsequenz die beste Berücksichtigung das nicht mehr Bauen ist.
Genau. Die Einstellung, ja. Was würden Sie denn meinen, ist derzeit Ihr technisch anforderungsreichstes Projekt?
Das ist insofern schwer zu sagen, als dass jedes Projekt für sich schon extrem anspruchsvoll ist. Und da würde man alle anderen laufenden Projekte fast ein bisschen herabwürdigen. Anspruchsvoll sind im Moment neben dem Semmering-Basistunnel, der ja fast alles, was man an Vortriebsmöglichkeiten hat, herzeigt, inklusive tiefe Schächte, die von der Andienung her ja schon eine Herausforderung sind, die Projekte, die wir im Hochgebirge betreiben, die Kraftwerksprojekte Dauernmoos und Kütei. Da ist auch technisch ein sehr weites Spielfeld, also das beschränkt sich dann eben auch nicht nur auf den Tunnelbau, weil im Windschatten von unseren Großprojekten oft Nebenbauwerke errichtet werden, die für das Projekt Nebenbauwerke sind, für unsere regionalen Partner aber Hauptbaustellen. Also ganz speziell würde ich sagen, da wo das Spielfeld besonders breit und weit ist, ist zum Beispiel auch das Kraftwerk Kütei. Da wird nicht nur Tunnel gebaut, da bauen wir über 20 Kilometer langen Beileitungsstollen mit einer Tunnelbohrmaschine. Wir machen eine riesen Kaverne, so wie in Dauernmoos eben auch, da sind wir schon ein bisschen weiter. Aber nebenbei stellen wir, unter Anführungszeichen nebenbei, stellen wir auch einen Naturschüttdamm mit 7 Millionen Kubikmeter Material her, wo sämtliche Materialien bis auf einen Teil Bentonit, den wir für einen Kern brauchen, sämtliche Materialien aus dem Baufeld gewonnen werden, aufbereitet werden, entsprechende Qualitätskriterien natürlich dann auch bringen müssen, die ja eigene Herausforderung für sich sind. Und da sind wir jetzt gerade eben in der Startphase, da haben wir jetzt gerade den Kerngraben auch ausgehoben. Also das ist das von der Breite des Spielfeldes aktuell sicher auch eines der herausforderndsten.
Sie sagen
Projekte.
Aufbereitung, geht es da um Materialsorten oder geht es da um Bruchstückgrößen?
Da geht es in Wirklichkeit um Körnungen, ja. Also, wie Sie es gesagt haben, Bruchstückgrößen im Wesentlichen, ja. Also, das Material wird von ganz fein bis ganz grob auch in Form eines Steinbruches gewonnen. Das heißt, im Stauraum hinter dem Damm wird einer der größten Steinbrüche in Österreich, wenn nicht der größte, in den nächsten 3 Jahren errichtet. Also wir gewinnen knapp 3 Millionen Kubikmeter aus diesem Stauraum für den Staudamm. Ich habe mir einmal sagen lassen, dass wir in gewissen Phasen sogar mehr Material gewinnen wie der Steirische Erzberg in einem Jahr. Und damit erreicht man aber einerseits, dass man, sage ich mal, sehr ökologisch das Ganze macht, also indem, dass man möglichst viel Material eben auch verwertet einerseits. Und andererseits gibt es den Benefit für den Auftraggeber dadurch auch, so wurde es ja auch geplant, dass sich dadurch auch der Stauraum erhöht. Ja.
Die Frage kann ich mir jetzt natürlich als Laie nicht verkneifen, wenn man von beiden Seiten eines Gebirgsmassivs einen Tunnel bohrt. Warum treffen sich diese beiden Tunnel wirklich so genau, exakt? Oder ist es gar nicht ganz so exakt? Oder wie genau schaut das aus Sicht des Experten aus?
Ja, weil diejenigen, die das machen, Profis sind. Also auf der anderen Seite, viele Dinge, die sehr kompliziert erscheinen, haben ja dann trotzdem relativ einfache Hintergründe. Es ist Vermessungstechnik, wie man sie kennt, auch Obertage, mit dem Unterschied, dass man halt diese ganzen Fernziele und Festpunkte hat, um ein stabiles Netz zu bekommen für die Vermessung, halt noch Untertage verlagern muss und dort halt Rahmenbedingungen hat, die man ständig mit berücksichtigen muss, auch beobachten muss. Da kann durchaus sein, dass eben diese Festpunkte, die mit eingebunden sind ins Netz, sich bewegen. Dann muss man Korrekturrechnungen machen. Aber letztendlich ist das ein sehr solides System. Unsere Ingenieure, unsere Dienstleister, mit denen wir das dann oft auch machen, die können das sehr gut. Dann gibt es auch noch einen Auftraggeber, der auch in regelmäßigen Abständen entsprechende Kontrollen fährt, um auch hier Sicherheit zu erhalten. Am Ende ist es Trigonometrie, einfaches Dreiecksrechnen mit ein bisschen Mathematik überlagert.
Ist es trotzdem schon vorgekommen, dass man sich nicht genau getroffen hat? Ich meine, Sie können mir das erzählen, wir sind ja quasi unter uns hier.
Ja, ich bin für das noch zu jung, ich habe es selber nicht erlebt. Also jetzt darf ich doch schon zurückblicken auf einige Projekte, bei denen ich dabei sein durfte. Uns ist das bis jetzt nicht passiert. Wobei, am Ende führen wir akademische Diskussionen, weil die Genauigkeit, mit denen wir sprengtechnisch zum Beispiel den Hohlraum herstellen können, der bewegt sich so zwischen 5 und 25 Zentimeter im Radius und die Messgenauigkeiten liegen bei 2-3 Zentimeter und am Ende unterhalten sich halt der Vermesser, der von der Seite kommt und der von der Seite kommt, ob sie jetzt an um 5 Zentimeter oder 5 Millimeter, 5 Zentimeter ist schon eine Katastrophe, aber um 2-3 Millimeter daneben sind oder nicht, ob diese Durchschlagsgenauigkeit da ist oder nicht. Also wir bauen nicht so genau, wie wir es messen können, sehr oft.
Ja, ist klar. Beim Brenner Basistunnel, um auf dieses Großprojekt noch kurz einzugehen, der ja der längste Tunnel der Welt werden wird, habe ich gelesen, dass der Tunnel fertig wird, bevor die Zulaufstrecken auf deutscher Seite befahrbar sind. Wie kann sowas passieren?
Politik. Das ist Es sind einfach sehr viele Interessen zu berücksichtigen, wenn derartige Großprojekte abgewickelt werden. Es gibt zwar die EU-Töpfe dafür, es gibt auch die entsprechenden Beschlüsse, aber letztendlich bleibt die Umsetzung ja trotzdem bei den Nationalstaaten. Die kann man zwar dann ein bisschen steuern über das Leerlaufenlassen von Budgettöpfen, theoretisch, praktisch wahrscheinlich eher weniger, weil die Korridore ja fertiggestellt werden müssen. Aber es ist einfach so, der Genehmigungsprozess in jedem Land läuft anders ab. Der Vergabeprozess ebenso. Man sieht zum Beispiel beim Karawankentunnel jetzt, ist jetzt zwar nicht ganz Brenner, aber dort haben wir gemeinsam mit der Vergabe begonnen. Also die Auftraggeber auf jeder Seite und letztendlich haben es die Slowenen über 1,5 Jahre nicht geschafft, in ihrem Rechtskorsett einen Auftragnehmer auch wirksam zu vergeben. Und das sind immer Dinge, die man nicht so hundertprozentig planen kann, genauso wie Genehmigungsprozesse. Sie finden irgendeinen Vogel, einen Käfer, wie man das teilweise in Stuttgart auch gehabt hat, und dann ist ein Projekt, das mit Beginn heuriges Jahr geplant gewesen wäre, um 2 Jahre verzögert. Also dann gibt es Bürgerinitiativen, Interessen, die Projekte, die wir abwickeln, die haben ja unübersehbare Dimensionen und greifen in sehr viele Interessensgebiete mit ein und damit ist man zum Teil ein bisschen Passagier bei den ganzen Dingen auch. Und deshalb ist es so. Also sehr oft ist es wohl gut geplant, aber wir werden dann von der Realität meistens, auch wie bei unserer Ausführung oft, dann schon ein bisschen zurechtgewiesen oder überholt.
Um noch einmal auf den Karawankentunnel zurückzukommen. Vor kurzem hat man da ja das Ende des Stollens auf österreichischer Seite erreicht und auch entsprechend gefeiert. Das heißt aber, auf slowenischer Seite tut sich nichts.
Doch, aber halt einfach durch den verspäteten Start entsprechend später. Die haben einfach jetzt noch 1,5 bis 2 Jahre, bis wirklich auch an dieser Station antreffen, wo wir jetzt aufgehört haben. Es sind, wenn man am selben Projekt arbeitet oder im selben Gebirgsmassiv tätig ist, die Rahmenbedingungen nicht immer dieselben. Das Gebirge wechselt unterwegs einmal. Man hat vielleicht eine schlechtere Qualität im Süden und man hat dann nicht überall den gleichen Auftragnehmer. Und ich glaube schon, dass wir das, was wir machen, recht gut kennen, weil wir auf auch gutes Personal zurückgreifen können. Ich würde fast sagen, aufs Beste.
Jetzt wird einem der Hausverstand sagen, naja, wenn Sie schon so weit sind und die anderen ein bisschen hinten nach, dann bohren halt Sie dort jetzt weiter, weil Sie haben ja das Werkzeug, die Maschinen, die Menschen vor Ort, Sie brauchen einfach nur weitermachen. Ne?
Politik folgt nicht immer der einfachsten Logik und auch hier sind wir Passagier. Wir könnten das, es wäre technisch auch möglich, es wäre null Problem. Letztendlich scheitert das dann schon an gewissen Regeln, die man im Nationalstaat für sich, aber auch innerhalb der EU aufgestellt hat. Es ist ein steuerliches Thema, es ist ein abfallrechtliches Thema, es ist ein Planungsschnittstellenthema, es ist ein Budgetthema und was vor witzigerweise vor 30, 35 Jahren noch möglich war, nämlich bei der Errichtung der ersten Röhre 500 Meter Richtung Slowenien über die Staatsgrenze hinweg zu fahren, um die Bauzeit insgesamt zu verkürzen, ist jetzt dann 35 Jahre, 33 Jahre später im Gesamtkorsett einer großen europäischen Gemeinschaft viel, viel weniger möglich. Schwer zu erklären, aber man sieht, dass dann oft gut gedacht und gut gemacht nicht immer sehr viel miteinander zu tun haben.
Heißt das in diesem konkreten Fall, Sie machen die Baustelle jetzt dicht und warten anderthalb Jahre, bis auf slowenischer Seite der Durchbruch erfolgt oder setzen Sie jetzt fort mit Tunnelausbaumaßnahmen?
Ja, also es ist schon so, dass wir ja mit der Beendigung des Vortriebs, was in der Regel zwar wohl einen Meilenstein darstellt für das Projekt, weil viele Risiken und Unsicherheiten dann aus dem Projekt genommen sind, sowohl technischer als auch terminlicher oder wirtschaftlicher Natur, ist das Tunnelbauwerk dann noch lange nicht fertig. Also wir haben dann schon noch sehr viele Aufgaben zu machen, um das zu erhalten, was man sieht, wenn man durch den Tunnel durchfährt. Und da sind wir auch schon ziemlich weit. Und zwar so weit, dass wir jetzt nicht mehr den Stress haben. Und dadurch können wir mit dieser Zeit, die verbleibt, ganz gut was anfangen. Also da gibt es auch schon von uns sowohl technische als auch wirtschaftliche Konzepte, um das möglichst gut auszunutzen. Und ganz ohne Schmerzen für den Auftraggeber wird das natürlich auch nicht ablaufen, weil er ja dann für diese verlängerte Zeit, wo das theoretisch das Projekt dann stillsteht, der ja einen Hausmeister braucht. Und die Hausmeisterarbeiten, die übernehmen wir natürlich auch gerne. Wir können ja alles, nicht?
Sie können ja alles, ja. Dazu passt vielleicht die nächste Frage. Wie sehen Sie die Zukunft des Tunnelbaus in Europa unter diesen jetzt kurz angesprochenen Rahmenbedingungen? Generell wird man dann irgendwann einmal alle notwendigen Verkehrsverbindungen gebaut haben und ist dann der Tunnelbau ein Auslaufmodell?
Das habe ich vor 15 Jahren mir als junger Techniker schon einmal gedacht. Wir denken das auch in regelmäßigen Abständen, aber dasselbe könnte man die Brückenbauer genauso fragen. Also, oder Bau insgesamt. Es ist ja im Moment ja nicht immer nur mehr aus der Umweltthematik heraus sexy zu bauen. Es wird uns auch nicht immer erleichtert. Aber ich glaube, dass diese ganzen Konzepte, die sinnvollerweise auf die Bekämpfung des Klimawandels auch abzielen, so richtig ohne Bau nicht zu machen sein werden. Also sowohl eine Energiewende braucht Kraftwerke, die wir jetzt bauen, wo wir merken, da tut sich was. Die Mobilität, die auf die Schiene verlagert werden muss, braucht auch wieder entsprechende Infrastruktur. Und da ist die Schiene oder die Eisenbahn an sich ja ganz dankbar für die Tunnelbauer, weil durch die limitierten Längsneigungen man durch einen kleinsten Hügel ja schon bald einen Tunnel durchbauen muss. Also es wird auf und ab sein, den Schweinezyklus kennen wir. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass man mit dem Tunnelbauen aufhören wird. Wir gehen auch davon aus, dass man die Bauwirtschaft zur Erreichung aller dieser Ziele auch brauchen wird. Und da wird der Tunnelbau auch seinen Teil dazu beitragen müssen und auch seinen Platz finden. Man braucht nur an das Schlagwort Bodenverbauung, zu starke Flächenversiegelung und so denken. Dann muss man logischerweise unter die Erde gehen. Also wie gesagt, diese Konzepte, die alle gut sind, die ja Sinn machen, es ist wirklich gut, dass man versucht, jetzt irgendwie dem Klimawandel auch zu begegnen. Ich halte es auch für wichtig, auch wenn ich einer Sparte angehöre, die auch als Verursacher dessen mit identifiziert wird. Aber letztendlich werden wir unseren Beitrag auch weiterhin dazu leisten müssen, wenngleich die Rahmenbedingungen für uns mit Sicherheit nicht leichter werden.
Vielen Dank, Herr Bacher, für dieses interessante Gespräch. Als kleines Dankeschön haben wir Ihnen eine Torte von der Linzer Konditorei Jindrak mitgebracht und wünschen guten Appetit. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Dabeisein bei unserer kurzen Expedition ins Universum der Bauwirtschaft. Verändern auch Sie die Welt, weil Sie am Bau arbeiten, als Planer, neue Infrastrukturen entwickeln, als Architekt Gebäude entwerfen, als Investor Projekte realisieren oder einfach, weil Sie Interesse am Baugewerbe haben, dann folgen Sie uns auf YouTube, in unserem Blog, im Podcast und in den sozialen Medien. Frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal auf BauTV.
Dankeschön. Das wird schmecken.
Das hoffen wir.
Fein, danke.